온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 339. Auf Lateinamerikas indigene Völker angesprochen, denken die meisten wahrscheinlich zunächst an die Nachfahren von Inkas, Mayas, Azteken und an Länder wie Peru, Bolivien, Ecuador, Mexiko und Guatemala. Aber auch in Costa Rica gibt es eine Vielzahl sogenannter Indigenas. Oft sind es nur ein paar tausend Menschen. Wegen ihrer geringen Zahl und der oft entlegenen Territorien, in denen sie leben, ist es selbst vielen Costa Ricanern kaum bewusst, dass es sie überhaupt gibt. Der Staat hat seinen Indigenas in den 70er Jahren Reservate zugewiesen und sie dort in der Folge weitgehend ignoriert. Siedler haben dagegen indigenes Land annektiert, seit die Bevölkerungszahl des Landes stark anwächst und Regierungen das Land mit Straßen, Staudämmen, Tourismusprojekten und exportorientierter Landwirtschaft entwickeln wollen, kämpfen Costa Ricas Indigenas mehr denn je um ihre kulturelle Identität, um ihr Land, ihre Sprachen, ihre Existenz. Für einen anderen Ausflug mussten wir nicht ganz so weit reisen. Wir haben für euch die Welt des Tangos besucht. Maya Castro sang Ende August in Berlin, begleitet von ihrem musikalischen Trio. Wir trafen uns mit ihnen zu einem Gespräch. Viel Spaß beim Hören wünscht euch das Onda Info Team.
Terraba im Süden Costa Ricas liegt rund 5 Busstunden von San José entfernt, dort wo die Pazifikebene mit ihren nicht enden wollenden Ananas- und Palmölplantagen in die bewaldeten Küstengebirge übergeht. Hier in den Bergen leben mehr indigene Völker als sonst wo in Costa Rica. Sie heißen Terrabas und Borucas, Cabecares und Ujaras, Ngöbes und Bribris. Kleine Gemeinschaften, die oft nur aus ein paar tausend Menschen bestehen. Ein Fußballplatz, die Schule und ein Tante-Emma-Laden bilden das Zentrum des beschaulichen Terraba. Drumherum eine Ansammlung kleiner Häuschen, die älteren aus Holz, die moderneren aus Steinen und Zement, alle mit Wellblech gedeckt. Im Hintergrund erheben sich die Berge. Das Leben läuft langsam. Durch die Höhenlage sind die Temperaturen etwas angenehmer als in der heißen Pazifikebene. Wenig deutet darauf hin, dass hier in Terraba seit Jahren bisweilen heftige Konflikte ausgetragen werden. In der Nähe von Terraba, am gleichnamigen Fluss, der sich aus den regenreichen Bergen im Landesinneren speist, will das ICE, der staatliche Energieversorger Costa Ricas, seit Jahrzehnten das größte Wasserkraftwerk Zentralamerikas bauen. Der Werbefilm des ICE preist das Projekt als Lösung für die Energieprobleme der stetig wachsenden Bevölkerung Costa Ricas an. Die KIS, so heißt das gigantische Wasserkraftprojekt, soll fast 1 Gigawatt Strom erzeugen, weit über 100 Quadratkilometer müssten dafür geflutet werden, ein Gebiet so groß wie die Stadt Graz. Das Problem, mehr als ein Drittel davon liegt auf dem Gebiet der Terraba-Volksgruppe. Und die ist gegen das Projekt.
Durch dieses Megaprojekt drohen riesige ökologische, kulturelle und spirituelle Schäden. Als wir uns dagegen gewehrt haben, ging überall im Kanton eine Kampagne los, dass wir den Fortschritt und den Wohlstand verhindern wollten. Nicht nur hier in der Gegend, sondern in ganz Costa Rica. Man hat uns Terroristen genannt und uns vorgeworfen, dass wir 100 Jahre in die Vergangenheit zurückrudern wollen.
Somos unos terroristas, somos todo lo malo, somos gente que queremos volver 100 años atrás.
Don Enrique Rivera regt sich selten auf. Der 69-Jährige ist ein ruhiger und auf Ausgleich bedachter Mann. Wie seine Frau Digna ist er Mitglied des Ältestenrates von Terraba, der traditionellen Instanz der indigenen Gemeinschaften. Aber der jahrelange Kampf gegen das Staudammprojekt hat ihn Kraft gekostet. Auch weil dieses Projekt den Konflikt zwischen Indigenas und den mestizischen Nachbarn verschärfte, die bis heute mehrheitlich für das Projekt sind. Rivera und andere Staudammgegner wurden massiv angegangen.
Manche Drohungen waren so ernst, dass ich nicht mehr auf der Straße gehen konnte, sondern mich durch Wälder und Flusstäler schlagen musste. Um mit dem Bus zu fahren, musste ich weit weg vom Dorf einsteigen. Was das an Angst und Leid ausgelöst hat, nicht nur in mir, sondern auch in meiner Familie. Das ist der Preis, den die Menschen hier, gerade die Jungen, die auf unserer Seite kämpfen, bezahlen müssen. Sie werden beleidigt, bedroht, geschlagen.
Eso tiene un costo, pero hoy ellos están pagando un costo de agresión, de golpe, de amenaza, de cuchillo, de todo.
Müsste sich die zahlenmäßig kleine Gemeinschaft der Terraba Indígenas nicht den Interessen der Mehrheitsbevölkerung beugen? Die Nicht-Indígenas in der Region sehen den Staudamm als Entwicklungschance und als regionalen Arbeitgeber. Aber es gibt eben auch indigene Rechte, Eigentums-, kulturelle und Mitbestimmungsrechte, wie sie die internationale Konvention 169 fordert, eine Konvention, die auch Costa Rica unterzeichnet hat. Das staatliche Energieinstitut ICE aber wollte das Staudammprojekt entwickeln, ohne die lokale indigene Bevölkerung entsprechend einzubeziehen.
Kollektivamente los indígenas Brurán tienen.
Uns Terraba hat der Staat ein Gebiet von fast 10.000 Hektar Größe garantiert. Aber Siedler haben uns Land weggenommen und durch illegale Rodungen hat die Natur schwer gelitten. Heute haben wir in den Sommermonaten Wasserknappheit und dieses Wasser ist auch noch stark verschmutzt. Aber dieses Land ist uns per Gesetz garantiert und wir werden darum kämpfen. Jeder, der von außen kommt und versucht, an unser Land zu kommen, der handelt illegal.
Dank dem Widerstand der Indígenas liegt das Staudammprojekt bis auf Weiteres auf Eis. Aber es ist nicht der einzige Konflikt in den Indígena-Gebieten der südlichen Pazifikküste Costa Ricas. Eigentlich hatte der Staat schon vor der Jahrtausendwende ein neues Bildungsgesetz beschlossen, mit dem auch den Besonderheiten der indigenen Gemeinden Rechnung getragen werden sollte. Indigene Kultur und Sprache sollten in den Territorien mitgelehrt werden. Lehrkräfte sollten bevorzugt selbst Indigenas sein. Das Konzept wurde aber an vielen Orten, wie auch in Terraba, nie umgesetzt. Die Schule war völlig heruntergekommen. Lokale, indigene Lehrkräfte bekamen an der Schule keine Anstellung. Viele mussten als Haushälterinnen oder Gärtner arbeiten. Der Lehrer Marco Nájera hat sich jahrelang für Verbesserungen eingesetzt.
Vivimos en un país donde todavía hay muchos prejuicios contra los territorios indígenas y la cultura indígena.
Wir leben in einem Land, in dem die indigene Kultur nicht wertgeschätzt wird. Dass unsere Kultur und unsere Werte ganz Costa Rica bereichern könnten, dieses Bewusstsein existiert nur ganz begrenzt. Uns ging und geht es gar nicht darum, andere auszuschließen, sondern darum, uns im Lehrplan wiederzufinden. Aber hier in der Schule wurde nur auf Spanisch unterrichtet. Geschichte beschränkte sich auf Don Quixote, die Römer, die Ägypter und die Geschichte des weißen Costa Ricas. Hinzu kamen Vorurteile nach dem Motto, wenn man einen Indigener zum Schuldirektor machen würde, dann ginge die Schule den Bach runter.
Die 5 Jahre langen Verhandlungen blieben ohne Ergebnis. 2012 dann besetzten 150 Indigenas die Schule. Damit eskalierte der Konflikt mit den Nicht-Indigenen, die die Wiedereröffnung forderten. Nach 9 Tagen stürmten diese die Schule, prügelten auf die indigenen Besetzer ein, auf Frauen, Kinder, Alte. Der Fall machte Schlagzeilen und setzte die Regierung im fernen San José unter Druck. Sie bewilligte den Bau einer neuen Schule, die schon ein Jahr später eröffnet wurde. Der Bau ist modern und beinhaltet indigene Bauelemente, wie zum Beispiel offene Klassenräume. Marco Nájera ist nun Schuldirektor und die Schule ist nicht den Bach runtergegangen. Für Paolo Nájera, Marcos Neffe, ist all das ein großer Erfolg. Der 20-Jährige ist vor 2 Jahren in die Hauptstadt San José gezogen, um an der Universität von Costa Rica Anthropologie zu studieren. Paolos Style mit schulterlangen Haaren und einer mit Steinen und Muscheln besetzten Halskette, die über einem ausgewaschenen Che Guevara-T-Shirt baumelt, passt ins Uni-Umfeld, ist aber auch eines stolzen Aktivisten für indigene Identität würdig.
Das neue Gebäude hat 16 Klassenzimmer, wir haben einen Speisesaal, wir haben sogar Computerplätze mit Internetanschluss. Die Lehrkräfte stammen nun mehrheitlich von hier. So können wir endlich auch indigene Kunst, Kultur und Werte vermitteln, auch wenn unsere Sprache fast ausgestorben ist. Aber all das ist kein Geschenk der Regierung und auch kein Zeichen dafür, dass die Regierung umdenken würde, sondern Produkt eines jahrelangen Kampfes, der einen Blutzoll gefordert hat. Und dennoch ist diese Schule nicht nur für uns Indigenas, sondern für alle Kinder, die hier leben. Es geht nicht um Separatismus, wie uns immer wieder vorgeworfen wird. Es geht um indigene Selbstbestimmung. Und wir glauben, dass dies ganz Costa Rica bereichern wird, auch die Politik im Land.
El método político que se ha venido dando en el país.
Jahrzehntelang hatte die ursprünglich sozialdemokratische Partei der nationalen Befreiung die kostarikanische Politik dominiert. Nachdem in den letzten 8 Jahren sowohl Korruptionsskandale wie die soziale Ungleichheit immer mehr zugenommen hatten, bekam die Partei in diesem Jahr die Quittung. Seit Mai regiert ein Mitte-Links-Bündnis unter dem neuen Präsidenten, dem Geschichtsprofessor Luis Guillermo Solís. Sein Bündnis steht für einen neuen gesellschaftlichen Ausgleich. Sofia Baquero, die Referentin eines Parlamentsabgeordneten der frischen Regierung, meint allerdings, dass weit mehr nötig ist, damit indigene Interessen mehr Gehör finden und dass Costa Rica seine Urbevölkerung endlich wertschätzt.
Yo creo que es el respeto de la autonomía, ¿no? Pasa por entender que hay diferentes formas de ver.
Der erste Schritt ist sicher, die Autonomie der Indigenas zu respektieren, dass es andere Weltanschauungen gibt. Dieses Bewusstsein existiert in Costa Rica nur sehr vereinzelt. Uns hat man in der Schule kaum etwas über die Indigenas beigebracht. Wir brauchen vor allem eine Bildungsreform, die auch uns in der Hauptstadtregion die kulturelle Vielfalt des Landes und das indigene Erbe bewusst macht. Immerhin hat die Reform des ersten Verfassungsartikels gerade die erste parlamentarische Lesung passiert. Dadurch würde Costa Rica zu einem plurikulturellen und multiethnischen Land. Das allein löst das Problem aber natürlich nicht.
Der Weg ins Herz von Talamanca in der südlichen Karibikregion Costa Ricas ist nur in Etappen möglich. Knappe 8 Stunden dauert die Reise. Dabei ist Costa Rica lediglich so groß wie die Schweiz. In der Regenzeit kann Jorquín nur im Boot über den Fluss Jorquín erreicht werden. 1 Stunde gegen die Strömung in einem 5 Meter langen, niedrigen, wackeligen Holzkanu. Die 2 Flößer sind damit beschäftigt, das Boot um die Felsen zu lenken, es bei flachen Stellen mit langen Stöcken vorwärts zu bugsieren, den Motor am Laufen zu halten und mit Kübeln Wasser aus dem Heck zu schaffen. Es geht vorbei an hohen Felswänden, Stromschnellen und Grün in verschiedensten Facetten. Jorquín bedeutet auf Bribri Wasserschaum. Die Häuser sind noch nach traditionell indigener Art nur aus Holz und geflochtenen Palmblattdächern gebaut. Sie stehen meist einzeln, inmitten der Fincas, zwischen Bananenstauden und Yuccawurzeln, Mais und Bohnen, dazwischen laufen Hühner und Schweine herum. Nur knapp 250 Menschen leben in Jorquín. Und dennoch gibt es eine Art Dorfzentrum, das aus der Schule, dem Versammlungssaal und den Gästehäusern der Organisation Stibrafpa besteht, allesamt umrahmt vom allgegenwärtigen Urwald. Stibrafpa ist Bribri und bedeutet Kunsthandwerkerin. Und Stibrafpa ist ein Erfolgsprojekt auf dem Weg zur indigener Autonomie in Costa Rica. Miriam ist Mitte 30, eine aktive und selbstsichere Frau, die sich unermüdlich für ihr Dorf und ihre Gemeinschaft einsetzt. So kann das warme Lächeln der kleinen, stämmigen Frau auch einem harten Blick weichen, wenn es um die Gefährdung der indigenen Autonomie geht. Stolz erzählt sie auf Bribri, was die Brafba erreicht hat.
Unsere Organisation wurde vor 21 Jahren gegründet. Damals lebten wir nur vom Kakao. Als ein Pilz die Kakaopflanzen befiel, mussten viele von uns das Dorf verlassen, um anderswo Arbeit zu finden, in den Bananenplantagen oder auf den Kaffeefeldern im Hochland. Vor allem für den Erhalt unserer Kultur war das verheerend. Viele Kinder wuchsen nicht mehr hier auf, sondern auf den Plantagen und bekamen nicht mehr viel von unserer Kultur mit. Aus dieser Not heraus entstand die Organisation mit der Idee, Kunsthandwerk zu verkaufen.
Ich
Priska, eine der Gründerinnen von Stibravba, steht in der großen Küche ihres Hauses und kocht für und mit ihrer Großfamilie, zu der auch Miriam gehört, Priskas Nichte. Die 50-Jährige hat ihre Haare zu einem lockeren Knoten zusammengebunden und trägt einfache Kleidung, eine beige, knielange Hose, ein enges rosa Top, Flipflops. Priska gilt im Dorf als Motor der Organisation.
Als die Menschen Jorkin verlassen mussten, um auf den Plantagen Geld zu verdienen, hat das unserem Dorf alles andere als gut getan. Einige arbeiteten wirklich hart und gaben das Geld ihren Familien. Andere hingegen blieben auf den Plantagen und betranken sich ständig. Da bekamen die Familien gar nichts. Deshalb hatten wir damals die Idee, eine Organisation zu gründen, die die Leute im Dorf halten würde. Vor allem den Jugendlichen eine Perspektive zu geben, war und ist uns wichtig. Deshalb versuchen wir auch heute noch, sie zu überzeugen, in die Organisation einzusteigen und hier ihr Geld zu verdienen.
Priska und ihre Kunsthandwerkerinnen begannen mit Armbändern und Dekorationsartikeln. Dann kamen die ersten Touristen und Freiwilligen und aus wenigen wurden viele, manchmal fast 1000 pro Jahr. Der Tourismus hat sich in Jorkin zu einer stabilen Einnahmequelle entwickelt. Die 31-jährige Onik kommt schon seit 3 Jahren mit nordamerikanischen Freiwilligengruppen nach Jorkin. Die Jugendlichen pflanzen Bäume, bessern Wege aus, flicken Dächer.
Cuando hacemos los trabajos de voluntariado, trabajan juntos los trabajadores de la comunidad con los trabajadores.
Die Freiwilligen arbeiten immer mit den Menschen aus dem Dorf zusammen. Das ist ein sehr bereichernder Kulturaustausch. Was wir mit jeder Gruppe machen, ist die Schokoladentour. Eine einheimische Person erklärt den ganzen Prozess von der Kakaobohne am Baum bis zur fertigen Esschokolade. Dann lernen die Freiwilligen noch mit Pfeil und Bogen zu schießen und Palmblätter für die Dächer zu flechten. Außerdem lernen sie die Basics der Bribri-Sprache. Und danach geht es immer an den Fluss zum Baden. Das ist natürlich neben der Schokoladenpräsentation die Lieblingsaktivität der Freiwilligen.
Creo que es la actividad favorita de los estudiantes siempre y la presentación del chocolate de esos dos.
Prudencio lauscht mit einer Gruppe Freiwilliger traditioneller Bribri-Musik. Der kleine, drahtige Mann aus einem Nachbardorf sitzt in Arbeitsmontur am Tisch, trägt verdreckte Jeans und hohe Gummistiefel. Der Mitvierziger mit den warmen, dunkelbraunen Augen im vom Wetter gegerbten Gesicht ist zurückhaltend und schüchtern, blüht aber mächtig auf, wenn er mit seinen Freiwilligen über die Kultur seiner Heimat spricht.
Sí, la cosmovisión es algo que cómo nosotros vivimos en el pasado, cómo compartimos nuestros conocimientos ancestrales.
Uns Indígenas ist unsere Kosmovision heilig. Über sie lebt das Wissen unserer Vorfahren fort. Sie definiert unsere Traditionen, unsere Art zu leben. Die Kosmovision ist Teil der Autonomie aller indigenen Gemeinschaften. Wenn wir sie pflegen, unsere Sprache, unsere Gebräuche, unser Handwerk und unsere Kunst, dann überleben wir. Die Göttin Sivö hat die Mutter Erde erschaffen. Unsere Vorfahren haben uns gelehrt, sie zu respektieren und zu schützen. Wir dürfen sie nicht zerstören oder benutzen, sondern wir haben sie zu bewahren, damit auch künftige Generationen mit und von ihr leben können.
No a destruir o utilizar para que, como yo aproveche, los futuros también puedan aprovechar.
Vor allem die Wiederbelebung ihrer Sprache ist für die Bribri von ganz zentraler Bedeutung. Als in den 1970ern im Zuge einer massiven Alphabetisierungskampagne Lehrkräfte aus der Hauptstadtregion in die entlegenen indigenen Gebiete geschickt wurden, verboten diese Bribri als Sprache in den Schulen und rieten auch den Eltern von nun an nur noch Spanisch zu sprechen. So wuchs eine Generation heran, die das Bribri verlernte. In Jorkin gibt es daher viele Familien, in denen zwar die Großeltern noch Bribri sprechen, die Eltern aber kaum oder gar nicht. Für den Familienvater Prudencio ist aber der Erhalt der Sprache von größter Bedeutung.
In los tiempos hace, vamos a decir, unos 30 años más o menos, el gobierno prohibía que los indígenas hablaran Bribri.
Vor 30 Jahren verbot die Regierung Bribri als Schulsprache, weil die Lehrer, die woanders herkamen, die Kinder nicht verstanden. So verlor sich unsere Sprache nach und nach. Wir als Organisation halten die Sprache für einen wichtigen Teil unserer Kultur und unserer Traditionen und wollen sie unbedingt bewahren. Ich denke, dass in einer autonomen Gruppe vom Jüngsten bis zum Ältesten alle ihre Sprache beherrschen sollten. Sonst können wir nicht von indigener Autonomie sprechen.
Enos, ein kräftiger Mit-30er, ist Teil dieser verlorenen Generation. Der Lehrer der Sekundarschule Jorkins spricht kein Bribri und versteht es nur, wenn es langsam gesprochen wird. Als er damals die Schule abschloss, begann der Staat auf die ersten Forderungen, Bribri zumindest in den Grundschulen zu lehren, einzugehen. Nun ist in Jorkins Grundschule Bribri ein Schulfach, im Colegio der Sekundarstufe jedoch nicht.
Der landesweite Lehrplan nimmt auf Unterschiede fast keine Rücksicht. Ich muss einem Schüler hier also das Gleiche beibringen wie einer Schülerin in San Jose. Ich finde das sehr schwierig, da die Kinder hier in einer anderen Realität leben. Sie leben und lernen in und von der Natur. Wir wollen einen indigenen Lehrplan. Wir wollen das Bildungssystem ändern, es an die unterschiedlichen Realitäten anpassen. Darin müssen unsere Kultur, Kosmovision und Sprache enthalten sein. Wir wollen, dass die Bildung hier in unseren Territorien anders ist.
El idioma, de que nuestra educación en nuestros territorios indígenas sea distinto.
Von Autonomie im Bildungsbereich sind auch die Bribri in Talamanca noch weit entfernt. Aber zumindest ist die verlorene Generation überwunden. Die meisten Jugendlichen in Jorkin sprechen wieder fließend Bribri, auch wenn sie es in der Alltagskonversation mit Spanisch mischen. Der 22-jährige Minor, einer von Priscas Enkeln, spricht Spanisch mit seiner Mutter, Bribri mit seiner Oma und den Slang mit Gleichaltrigen, seinen Kompass. Minor ist ein Vertreter der modernen, selbstbewussten Generation junger Indigenas, die den Fortschritt nur dann annehmen, wenn er ihrer Gemeinschaft wirklich Vorteile bringt.
Tengo 22 años de vivir aquí y nunca pensaría irme, abandonar mi pueblito.
Ich lebe nun seit 22 Jahren hier und es würde mir nie in den Sinn kommen, mein Dörfchen für Jahre zu verlassen. Für ein Weilchen ja, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass ich studieren gehen kann. Aber ich würde definitiv wiederkommen. Ich will meinem Dorf treu bleiben. Hier habe ich die Natur um mich. Hier habe ich keine Probleme mit irgendwem. Ich brauche keine Angst davor zu haben, dass mich jemand überfällt. Die einzige Angst, die ich hier habe, ist, von einem Jaguar angefallen zu werden.
Maya Castro, eine junge Stimme des uruguayischen Tangos. Sie begeisterte ein gebanntes Publikum in der Werkstatt der Kulturen in den letzten Augusttagen. Begleitet wird sie von dem musikalischen Trio Nario Recoba am Bandoneon, von Matthias Romero an der Gitarre und Horacio Di Chorio am Klavier.
Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo.
Seit 2005 hat Maya Castro sich dem Tango gewidmet. Vorher sang sie Verschiedenstes. In Rockbands, Pop, als Jugendliche in einer damals stadtbekannten Murga. Eine Form des südamerikanischen Karnevals. Dies beeinflusste besonders ihre eigenen Tango-Stücke und machten diese sehr besonders. Aber hört selber.
Die Tango-Szene in Montevideo wächst seit einiger Zeit. Es gibt viele sehr interessante Projekte. Es gibt Leute, die komponieren und Lieder schreiben. Ich glaube, die Bewegung ist sehr spannend. Vor einiger Zeit kamen wir dann als Schwung Frauen dazu, wie Monica Navarro, eine Sängerin, die mich total begeistert.
Y bueno, ellos dos tocan con una cantante uruguaya que se llama Mónica Navarro y es una persona que yo admiro muchísimo.
Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color.
Jorra ist ein berühmter Tango und heißt so viel wie die Diebin. Er wurde 1928 von Discepolo komponiert.
Lo que trato de hacer y lo que me gusta es los tangos esos que son medio machistas o que tiran para ese lado, como chorra o ese tipo de tangos que son el
personaje. Ich versuche die Tangos, die mir gefallen, auch wenn sie macho-mäßig sind oder in diese Richtung gehen, wie zum Beispiel Chorra, diese typischen Tangos, wo die Frau den Typen ohne alles sitzen lässt, die versuche ich ins Lächerliche zu ziehen. Diese Lieder wurden mit Ernsthaftigkeit gesungen. Mir gefällt es, sie so zu singen, wie sie sind, als Witz, als ein Scherz. Das gefällt mir sehr.
Agarrarlos como lo que son, o sea, son como una joda. Es un chiste. Yo los agarro por ahí y así me divierto muchísimo en realidad.
Ahora tanto me asusta una mina que si en la calle me afina me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil.
Si hace un mes... Tengo tres discos editados. El primer disco salió en el 2007.
Ich habe drei Platten herausgebracht, die erste 2007. Zu der letzten CD lud ich Horacio Di Giorgio ein, Klavier zu spielen und einige Stücke aufzuarbeiten. Seitdem sind wir unzertrennlich. Die Gitarristen wechselten, aber Horacio ist immer da.
De hecho, los guitarristas han cambiado, pero Horacio siempre está.
Horacio Di Giorgio berichtet uns.
Mi padre era pianista de tango y escuchaba tango en mi casa todo el día. Me crié.
Mein Vater war Klavierspieler. Er spielte Tango und zu Hause lief den ganzen Tag Tango. Ich wuchs auf mit klassischem Klavier. Viele Jahre spielte ich Jazz und arbeitete eigentlich immer an allem ein bisschen. Jazz, Rock, Salsa. Aber meine Leidenschaft ist der Tango.
Siempre que podía, en lugares que trabajaba, trataba de echar algún Tango. Porque el Tango tiene algo de lo que...
Der Tango hat was aus allen Richtungen. Nordamerikanische Musik aus der Moderne, europäische Musik des 19. Jahrhunderts und alle Einflüsse der Migration, sowie der Menschen, die vom Land in die Hauptstädte Buenos Aires und Montevideo kamen, Russen, Polen und so weiter. Ein Haufen Menschen. Ich denke, es ist ein Stil, der von den Migranten entwickelt wurde. Sie trafen sich in den Hauptstädten und weinten gemeinsam ihre Heimat nach. Und so entstand der Tango.
Lo que dejó, sabe que de ese amor solo le queda rencor y un recuerdo tibio que se le enfrió.
Y Pausa se trata de. Habla de. Es una canción que en realidad no la compuse hablando de mí en particular, sino hablando de.
Pausa ist ein Lied, das ich nicht komponiert habe, um über mich zu sprechen, sondern was ich sehr oft sehe bei Freunden, bei Menschen auf der Straße. Wenn dein Leben plötzlich stillsteht, wie ein Pausenknopf, und du gehst weder vor noch zurück und du erstarrst dort mit der Erwartung, dass endlich etwas passiert. Das Lied habe ich geschrieben, um einen Impuls zu geben, weiterzugehen, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen, aus der Starre wieder rauszukommen. Und dass dies viel Energie erfordert, aber dass es sich lohnt.
De dar como un impulso hacia adelante, ¿no? De que hay que pelearla, de que hay que salir de esos estados y que de eso se sale si vos le metes corazón, le metes garra y le metes energía para salir.
El boliche fue su casa, la botella su hermana, el destino su condena, la vida le quedó en pausa, sabe que no hay dolor que dure más de 10 pasos, se endereza el espinazo y sale contra reloj.
Musik von Montevideo auch ins Landesinnere Uruguays zu bringen und einen Austausch zwischen Stadt und Land zu haben, ist Maya Castro und ihren Musikern wichtig. Sie geben Konzerte in den kleinen Provinzen des Landes, wo wenig Menschen wohnen. Zwei Drittel der Bevölkerung lebt in der Hauptstadt. Nario Recoba spielt das Bandoneon. Er lebt in Rivera, 500 Kilometer von Montevideo entfernt, fast an der Grenze zu Brasilien.
Wenn man auf dem Land lebt, kann man sich nicht nur einer Musikrichtung widmen, so leidenschaftlich ich den Tango auch spiele. Hier muss ich auch andere Genres spielen, Tropical, Folklore und Regionales aus Argentinien und Brasilien. Ich habe ein tiefes Gefühl zu meinem Instrument. Es gehört zu mir und zu meinem Vater. Mein Vater ernährte mit ihm unsere Familie. Als ich mich entschied, Bandoneon zu lernen, schenkte mir mein Vater sein Instrument. Heute ernähre ich mich von diesem Instrument.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.